Switch zur Predigt. In der Predigt soll es ums Gebet gehen. Wir haben schon vom Gebetsraum gehört. Habt gehört, dass der Jakobsweg auch so ein Gebetsweg war für mich. Und es soll heute ums Gebet gehen, näher um Anbetung. Jetzt will ich mal meine Zettel rausholen. Und den Bibeltext, um den es heute gehen soll. Ich habe der Predigt einen steilen Titel gegeben, um uns so nach dem Sommerschlaf auch wieder richtig wach zu machen. Der Titel der Predigt heißt Die heilende Kraft der Anbetung. Die heilende Kraft der Anbetung, und der Bibeltext, der uns da beschäftigen wird, ist aus 1. Samuel 16. Ich werde ihn gleich vorlesen mit uns und noch ein paar einleitende Gedanken dazu. Der Text ist situiert in einer Zeit, wo Saul, der erste König Israels, wo Saul von Gott ganz klar die Ansage bekommen hatte, du hast dein Königtum verspielt. Es waren verschiedene Dinge vorgefallen, die dazu geführt haben, dass Gott Saul hat ausrichten lassen durch Propheten, du kannst nicht länger der König Israels sein. Ein anderer, ein Mann nach dem Herzen Gottes, wird deinen Platz einnehmen. Eine harte Message. Saul ist mit dieser Botschaft nie klargekommen. Und wir steigen ein in den Text 1. Samuel 16, wo dieser andere zum König gesalbt wird. Ihr kennt vielleicht seinen Namen, David, der zweite König Israels, von dem wir auch viele Psalmen in der Bibel lesen. Und wir lesen in 1. Samuel 16, Vers 13, seine Salbung. Da heißt es, da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn, nämlich David, mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Samuel aber machte sich auf und ging nach Rama. Jetzt passiert etwas sehr Stranges, etwas sehr Komisches oder Schwieriges. Da heißt es dann, aber der Geist des Herrn wich von Saul und ein böser Geist vom Herrn ängstigte ihn. Man hat seit Jahrhunderten gerätselt und versucht, verschiedene Antworten darauf zu finden. Wie kann das sein? Ein böser Geist von Gott. Macht Gott sowas? Die für mich plausibelste Antwort auf diese Frage ist die, dass wir das so verstehen müssen, dass Gott hier nicht der aktive Verursacher ist, sondern der Zulassende. Es steht hier auch nicht wörtlich, dass Gott diesen Geist gesandt hat, sondern es heißt nur vom Herrn. Also das, was da passiert, geschieht nicht ohne Zulassung von Gott. Es ist aber ein Unterschied zwischen einer Zulassung und einer aktiven Bewirkung. Und die plausibelste Erklärung ist eben für viele Ausleger die, dass Gottes Geist sich zurücknimmt. Das haben wir gelesen, der Geist des Herrn wich von Saul. Und dann entsteht so eine Art Vakuum, ja, wenn wir versuchen, das räumlich, metaphorisch vorzustellen. Und in dieses Vakuum, da kommen dann andere Kräfte und andere Mächte, die diesen Raum ausfüllen. Und da redet die Bibel von einem bösen Geist. Ich glaube, dass wir das gar nicht müssen oder brauchen, zu definieren, genau zu verstehen, was ist eigentlich ein böser Geist, was ist ein Dämon. Das finden wir in der Bibel auch so gar nicht wirklich definiert oder beschrieben, sondern viel, viel stärker und viel wichtiger sind die Wirkungen, die Auswirkungen, die davon ausgehen. Und da lesen wir so, was ist denn die Wirkung, die da sichtbar wird von diesem bösen Geist? Es ist Angst. Da entsteht ganz viel Angst. Und im Deutschen, das Wort Angst ist wunderschön, weil man spürt richtig, das hängt mit dem Wort Enge zusammen, etymologisch. Wenn jemand Angst hat, da wird's ganz eng, da fühlt man sich so zusammengepresst, so eingedrückt, so gepfercht und man sieht keinen Ausweg mehr. Man spürt, es wird immer enger und das macht Angst. Die Enge ängstigt einen. Und das ist das dominierende Lebensgefühl von Saul. Angst. Enge. Man merkt, dass dieser Saul getrieben ist, gebunden ist, gefangen ist, dass sich sein Horizont immer mehr verengt, dass er quasi nur noch reduziert ist auf seine Eifersucht. Seine Eifersucht diesem unbekannten Konkurrenten gegenüber, der ihm den Thron irgendwann mal abnehmen wird, den er nicht kennt, aber von dem er weiß, da ist jemand, der macht mir mein Amt streitig, meinen Platz streitig. Und sein ganzer Fokus reduziert sich darauf. Sein ganzes Leben wird eng. Er kann nicht mehr sich am Leben freuen, er kann keine anderen Perspektiven mehr haben. Der einzige Gedanke, der ihn Tag und Nacht verfolgt, der ihn quält, der ihn bindet, ist, das kann nicht sein. Wer ist dieser? Der muss weg. Und ich eigentlich und so. Ja, ihr könnt euch vielleicht so ein bisschen reinversetzen. Das ist das Lebensgefühl des Saul. Und ich glaube, dass mit diesem Ausdruck eben der böse Geist ängstigt ihn, dass da transportiert wird, das ist eine destruktive Macht, die den Saul bindet und hineintreibt in diesen Verfolgungswahn, seinen Blick eng macht und ihn total blockiert. Jetzt passiert etwas Interessantes. Und die Knechte Sauls sagten zu ihm, siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Ich finde es bemerkenswert, was hier passiert. Die Knechte von Saul ergreifen die Initiative. Wir merken schon so richtig, der Saul, der ist handlungsunfähig. Der ist quasi wie gelähmt in seiner Angst. Der ist erstarrt in seiner Lebensangst, in seiner Verfolgungsangst, in seiner Konkurrenzangst. Und der kriegt überhaupt nichts mehr auf die Reihe. Und jetzt kommen seine Diener ins Spiel. Die ergreifen jetzt die Initiative und das Erste, was sie machen, ich sag's mal so, sie stellen ihm die Diagnose. Stellen ihm die Diagnose und sagen ihm, hey König, guck mal, was in deinem Leben los ist. Schau mal, was passiert. Und ich habe gedacht, wow, was für mutige Diener. Und was für gesegnete Menschen, die es wagen, dem König eine Diagnose zu stellen. Und zu sagen, guck mal, Saul, das und das und das passiert gerade in deinem Leben. Manchmal ist man so blockiert, dass man selber gar nicht weiß, was mit einem los ist. Habt ihr das schon mal erlebt? Schon mal erlebt, dass man irgendwie am Rad dreht und nicht weiß, was ist eigentlich los? Was klappt hier nicht? Ich verstehe eigentlich gar nicht, warum es nicht funktioniert. Und man dreht sich und dreht und immer schneller und irgendwann kommt jemand und sagt, hey, hast du schon mal gesehen? Hast du schon mal nachgedacht? du bist völlig erschöpft. Du brauchst mal eine Ruhepause. Oder, hey, du bist gerade völlig überfordert mit der Situation. Merkst du eigentlich nicht, was los ist? Du machst dich kaputt und deine Umwelt, so wie du reagierst. Nimm dich mal raus. Und plötzlich sagst du, ja, stimmt. Genau so ist es. Genau so fühle ich mich. Und jetzt kannst du dich wieder einsortieren. Wie gut, dass es Menschen gibt, die einem manchmal eine Diagnose stellen. In der Psychologie spricht man manchmal davon, dass es so Elefanten im Raum gibt. Das ist nur ein Bild. Der Elefant im Raum ist da, er ist da, aber niemand sagt was. Ja, alle wissen, da ist doch ein Problem. Da stimmt doch was nicht. Aber man ignoriert diesen Elefanten. Ja, man darf ja nicht drüber reden und oh, wer weiß, was passiert und so. Und das kranke System arbeitet immer weiter, wird immer kränker, aber niemand sagt was. Hey Leute, wir müssen die Elefanten im Raum beim Namen nennen. Ja, wir müssen die Elefanten im Raum beim Namen nennen. Wenn da ein Problem ist mit Sucht oder mit Abhängigkeit, dann nützt es nichts, einfach so zu tun, als ob alles wieder gut wird und als ob man sich nur anstrengen muss. Dann muss man das beim Namen nennen. Oder wenn da ein Problem ist mit Jähzorn, den man nicht in den Griff kriegt. Oder was auch immer. Oder egal, Überarbeitung oder so. Hey Leute, lasst uns da liebevoll und sorgfältig auch aufeinander achten. Also, die Diener von Saul stellen die Diagnose. Sie nennen den Elefanten beim Namen und sagen, hey Saul, guck mal, das und das ist los. Und dann stellen sie ihm nicht nur die Diagnose, sie haben sogar noch einen Ausweg. Sie haben einen Lösungsvorschlag. Hört mal, unser Herr, so sagen sie zu Saul, unser Herr befehle seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der die Zither zu spielen weiß. Und es wird geschehen, wenn der böse Geist von Gott über dich kommt, so wird er mit seiner Hand spielen und es wird besser werden. Coole Sache. Musiktherapie. Ja, das ist so. Musik war in der Antike das Gebiet der Götter. Musik war die Sphäre der übermenschlichen Kräfte. Musik gab es nicht so zur Unterhaltung. Musik war immer sakral im Altertum. Hatte immer eine Funktion, entweder im Tempel oder bei ganz besonderen Ritualen. Es war was ganz Besonderes und man wusste, Musik hat übermenschliche Kräfte. Das könnt ihr auch erfahren. Musik kann einem zu Tränen rühren, sofort. Kaum hörst du die Melodie, dann bist du absolut aufgelöst. Musik kann dich extrem aggressiv machen. Und ja, die Knechte sagen, hey, wir brauchen hier so einen göttlichen Impact, so einen göttlichen Musiktherapeuten, der den Saul ein bisschen therapiert. Und der Saul lässt sich darauf ein. Das ist doch schön. Saul sagte zu seinen Knechten, seht euch nach einem Mann für mich um, der gut spielen kann und bringt ihn zu mir. Wie gut, dass Saul hier drauf eingeht. Ja, dass er sich drauf einlässt. So ganz passiv ist er nicht. Er kann sogar noch eine Entscheidung treffen. Und es ist wichtig, manchmal, wenn man so eingequetscht ist, so ein bisschen, wenigstens eine Kleinigkeit selber entscheiden zu können, ist so wichtig. Nicht so nur noch als passives Opfer zu existieren, sondern zu sagen, da kann ich was machen. Diesen kleinen Schritt, das kann ich bewältigen. So, ich lese mal weiter. Und einer von den jungen Männern antwortete, siehe, ich habe einen Sohn des Bethlehemiters Isai gesehen, der die Zither zu spielen weiß. Ein tapferer Mann, tüchtig zum Kampf und des Wortes mächtig, von guter Gestalt und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen, sende deinen Sohn David zu mir, der bei den Schafen ist. Es das nicht irgendwie fantastisch? Jetzt kommt der David ins Spiel. Jetzt kommt der David ins Spiel. Von der Erzählstruktur her ist es einer der dramatischsten Momente überhaupt in der ganzen Saul-Davids-Geschichte. Ja, weil, ich habe das ja vorhin erwähnt, der Saul weiß, ich darf nicht mehr König sein. Ein anderer wird meinen Thron erben. Aber er wusste nicht, wer der ist. Und jetzt, unfassbar, holt er sich den David an seinen Hof, ohne zu wissen, wer der ist. Müsst ihr mal überlegen, was da für eine Dramatik drin steckt. Ja. 1991 gab es einen coolen Film, kann man immer noch sehen, mit Julia Roberts. Der Feind in meinem Bett heißt der Film. Ich habe da dran gedacht, die Überschrift über diese Szene wäre der Feind in meinem Palast. Ja, das ist eine hohe Dramatik, die da entsteht. Der Saul holt sich seinen vermeintlichen Feind, er holt ihn sich in seine engste Nähe und da entwickelt sich eine unglaubliche Spannung draus. Aber die entscheidende Frage für mich ist, wie kommen denn die Knechte von Saul überhaupt auf den David? Wie kommen die denn auf den? Und wie kommt der David überhaupt zur Zither? Also zu diesem Musikinstrument. Das hat man ja früher, ich habe es ja schon ein bisschen erwähnt, hat man ja nicht in der Musikschule in Bethlehem gelernt, Zither zu spielen. Konnte man auch nicht bei Amazon bestellen, so ein Instrument und sagen, jetzt probiere ich das mal aus. Und David hat auch nicht bei Jugend musiziert oder bei DSDS mitgemacht oder so. Wie kommen die auf den David? Spannende Frage, keine Antworten in der Bibel, aber so ein bisschen die Spur liegt für mich in diesem Satz, den wir ganz am Anfang gelesen haben, wo es heißt, und Samuel nahm sein Füllhorn und salbte David inmitten seiner Brüder und der Geist des Herrn geriet über ihn an diesem Tag und darüber hinaus. Das muss mit diesem Geist Gottes zu tun haben. Das muss mit dieser Salbung zu tun haben. Das muss damit zu tun haben, dass dieser Geist Gottes den David irgendwie bevollmächtigt hat, Musik zu machen. Im Alten Testament in dieser Zeit war Musik immer reserviert für Priester und für Propheten. Und ich kann es mir nur so vorstellen, dass der David hier so eine Art prophetische Begabung erhalten hat mit dieser Salbung und dass er als Folge davon auf diesem Instrument prophetisch musiziert hat, wie auch immer das sich angehört hat. Und dass er deshalb einen gewissen Ruf bekommen hat. Gott war mit ihm. Das hat sich rumgesprochen. Der hatte eine Ausstrahlung. Er war irgendwie bekannt und sein Ruf kam tatsächlich dann bis an den Königshof zu Saul. Tja, und jetzt sind wir eigentlich beim Thema der Predigt. Es heißt dann hier, und es geschah, wenn der Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Zither und spielte darauf mit seiner Hand. Und Saul fand Erleichterung und es ging besser mit ihm. Und der böse Geist wich von ihm. Es wird besser. Es wirkt. Gott schenkt ein Stück weit Linderung, Gott schenkt ein Stück weit Heilung. Und ich möchte es so ein bisschen zugespitzt heute Morgen so formulieren. Anbetung, geistliche Musik im weiteren Sinne, Anbetung, geistliche Musik ist Dämonenaustreibung. Ich möchte das wirklich so mal euch ein bisschen zumuten. Da passiert etwas, versteht ihr? Musik, geistliche Musik, unsere Anbetungszeit hier im Gottesdienst, das ist nicht einfach nur, damit wir die Zeit füllen. Oder dass halt neben der Predigt auch noch irgendwie ein anderes Element noch da ist, dass das Ganze etwas auflockert. Geistliche Musik, unsere Anbetungszeit ist eine Zeit, in der Gott wirkt. Eine Zeit, in der Gott wirkt. Eine Zeit, wo sich eine Atmosphäre verändern kann. Wo Dinge sich lösen können. Die Anbetungszeit im Gottesdienst und darüber hinaus, auch wenn wir die persönlich erleben, die Anbetungszeit hat einen Eigenwert. Das ist nicht nur ein Anhängsel zur Predigt. Das ist ein Raum, den Gott füllen möchte und füllen kann, um an uns zu wirken. Wir spüren bei Saul, diese Angst weicht von ihm, diese Enge, diese Beklemmung geht von ihm weg. Er kann wieder atmen. Und ich ganz persönlich verstehe das als eine Chance, die Gott dem Saul hier nochmal schenkt. Ganz persönlich ist das für mich eine Chance, die Gott dem Saul schenkt zur Umkehr. In diesen Zeiten, wo David spielt, da entsteht nochmal so ein Raum, in dem Gott wirkt und wo der Saul nochmal frei wird, wo er frei werden könnte, auch nochmal umzukehren und zu Gott zurückzufinden. Weil in dem Moment, wo er so eng ist, wo sein Horizont so dicht ist, da ist er gar nicht fähig dazu. Es gibt Zeitfenster, göttliche Zeitfenster, die Gott schenkt. Und nicht alles ist immer möglich. Versteht ihr? Nicht alles ist immer möglich. Es gibt Räume, die eng werden und es gibt auch Räume, die Gott öffnet. Gnadenzeiten, Gnadenräume, die Gott schenkt, wo er uns in ganz besonderer Weise auch in seine Gegenwart ruft, und uns vielleicht auch heilen möchte, verändern möchte, Blockaden lösen. Ich möchte jetzt die Band nach vorne bitten, zu uns auf die Bühne. Und ich möchte wirklich drum werben, dass wir Anbetung in unseren Gottesdiensten als etwas erleben, wo Gott unter uns wirkt. Dass wir uns darauf einlassen. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Stile und ich kenne auch die Bedenken und, aber hey Leute, das ist ein Geschenk, das Gott uns macht. Und es geht in der Anbetungszeit nicht darum, ist es jetzt charismatisch oder nicht charismatisch, ist es jetzt die Jungen gegen die Alten, sind es jetzt neue Anbetungslieder oder alte, das ist völlig zweitrangig. Es geht darum, dass Gott uns einen Raum öffnet, wo wir ihm begegnen können. Und ich bitte uns, das ist mein erster Impuls, den wir jetzt mitnehmen in diese Anbetungszeit. Ich werde nachher nochmal einen Impuls weitergeben während der Anbetungszeit. Aber lasst euch einfach mal mit offenem Herzen drauf ein. Ist auch nicht so wichtig, ob du stehst oder ob du sitzt. Ist nicht so wichtig, ob du dir Hände hebst oder nicht. Du kannst das alles tun oder auch lassen. Ich kann am besten anbeten, oft wenn ich ganz in mich versunken bin und andere machen das lieber anders. Es ist nicht so wichtig, wie du das tust, aber ich möchte dich bitten, begreif das als eine Chance. In der geistlichen Musik kann Gott nach unserem Herzen rufen und Dinge in Gang setzen, die wir vielleicht gar nicht für möglich gehalten haben. Ich fasse das nochmal kurz zusammen. In der Anbetung handelt Gott, in der Anbetung öffnet Gott Räume für Veränderung und Umkehr. In der Anbetung kann Heilung geschehen, habe ich gesagt. Ich sage es mal so, in der Anbetung kann Gott unsere Blockaden, unsere Zensuren auch überspringen oder unterwandern. Wir haben ja manchmal so Denkzensuren, Denkverbote, alles läuft über unseren Verstand ab, und was da nicht reinpasst, kann nicht sein und darf nicht sein. In der Anbetungszeit wählt Gott manchmal vielleicht auch einen Weg, der so ein bisschen unten durch und schleicht sich in unser Herz rein, ohne dass wir das merken. Lasst uns einfach offen sein für Gott, und in der Anbetung geschieht nichts Magisches, sondern das hat etwas mit Vertrauen zu tun. Also es geht mir nicht darum, jetzt Anbetung ist jetzt das Zaubermittel, die Methodik, wie die funktioniert, je lauter, desto besser und je länger, desto was weiß ich. Es geht um Vertrauen. Es geht um Hingabe an Gott. Wie war das Plakat nach dem Jakobsweg? Hingabe statt Aufgabe. Lasst uns jetzt einfach in eine Zeit der Anbetung gehen gemeinsam. Können gerade stehen bleiben. Ich habe vorhin in der Predigt gesagt, manchmal öffnet Gott auch Räume, wo Dinge möglich sind, die einen besonderen Gnadenmoment, sage ich mal, mit sich bringen. Und vielleicht hat Gott dir heute während der Predigt oder in der Anbetung auch so eine Art Diagnose gestellt oder eine Therapie. Vielleicht gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du sagst, hey, jetzt weiß ich ganz genau, ich müsste eigentlich das und das machen. Ich müsste eigentlich diesen Brief schreiben. Ich sollte eigentlich vergeben. Ich sollte um Vergebung bitten. Ich sollte diesen Schritt tun. Ich sollte diese Versöhnung anstreben. Ich sollte mit dieser unguten Sache aufhören. Und wenn Gott so einen Impuls in dein Herz gelegt hat, dann möchte er auch, dass du das ergreifst. Weil das Tragische bei Saul ist, er hat diese Momente der Offenheit von Gott geschenkt bekommen und er hat sie nicht genutzt. Er hat so weitergemacht, er ist so weitergefahren, ohne diese Chancen zu nutzen. Und ich möchte dich bitten, wenn du heute Morgen so einen Impuls gespürt hast, dass du eine Entscheidung triffst. Und dazu gibt es auf deinem Platz so ein Blatt Papier, so ein Blankoblatt Papier. Und wenn du jetzt heute, wenn Gott jetzt was aufs Herz gelegt hat, dann nimm dieses Papier und zerknüll das und steckst dir also wie so ein Taschentuch, weißt du, in deine Tasche. Und das ist die Erinnerung daran, dass du nachher und zu Hause bist, dass du immer noch weißt, für was du dich entschieden hast. Dass dich das daran erinnert, dass das mit dir geht, über diesen Gottesdienst hinaus. Möchte ich einfach ermutigen, dann nimm diesen Zettel und knüll ihn zusammen und steck ihn als Erinnerung, als sichtbares Zeichen in deine Tasche und mach was damit, mit diesem Impuls. Und noch, das ist jetzt noch für diesen Gottesdienst und noch zwei Impulse für die Woche, die ich euch noch gerne weitergeben möchte. Der nächste Impuls: Besucht den Gebetsraum in der nächsten Woche. Probiert es aus. Es ist auch eine besondere Atmosphäre des Gebets, auch ein Raum, wo Gott ganz besonders vielleicht dir begegnen kann. Probiert das einfach aus, so als Anstoß von mir. Und letzter Impuls, vielleicht magst du in der kommenden Woche einen Liedvers auswendig lernen. Dann kannst du nämlich deine Anbetung für dich machen. Dann brauchst du nicht die Band am Mittwochmorgen extra zu bestellen. Beim Jakobsweg habe ich sehr viele Lieder gesungen unterwegs. So morgens gleich mit einem Lied beginnen, das verändert irgendwie total die Herzenseinstellung. Möchte ich ermutigen, lern mal eine Strophe von einem Lied auswendig in der kommenden Woche und probier das mal so, wenn niemand dir zuhört. Nicht, dass die Mauern Jerichos noch einstürzen. Und probier das aus. Mach mal einfach eine Anbetungszeit mit einem Lied. Du wirst merken, das kann deine Atmosphäre und dein Leben, deinen Tag beeinflussen. Jetzt